Ja, wir feiern heute Pfingsten, haben wir schon gehört. Aber feiern wir es wirklich? Ist Pfingsten was Besonderes für dich? Ist es ein besonderes Fest für euch? So, wenn wir ein Ranking machen würden im Vergleich zu Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, den großen christlichen Festen, wo würdest du es einordnen? Vielleicht wäre es eher hinten. Bei mir war es eigentlich bisher auch jetzt nicht unbedingt an Platz 1. Und vielleicht sehen wir das auch ein Stück weit heute im Raum. Es sind nicht so viele da. An Ostern ist das sicher anders. Aber das ist doch irgendwie schade, oder? Der Heilige Geist ist doch der Beistand, der Tröster. Er ist hier bei uns. Und Jesus hat ihn extra gesandt, hat ihn genannt, die Kraft aus der Höhe. Und das feiern wir doch auch heute, daran wollen wir doch auch denken, dass Jesus uns auf dieser Erde nicht allein gelassen hat, als er in den Himmel aufgefahren ist. Und deswegen wollen wir uns heute das Wirken und die Aufgaben des Heiligen Geistes anschauen. So. Anfangen möchte ich mit einer Frage, die ich dir zu Beginn stellen möchte. In deinem persönlichen Leben, in deinem Alltag, wie wirkt der Geist Gottes? Wie wirkt der Heilige Geist in deinem Leben? Und ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, dass wahrscheinlich jetzt eure Antwort irgendwo zwischen zwei Extremen liegt, die es an der Stelle sicher gibt. Das eine Extrem ist, dass der Heilige Geist völlig überbetont wird. Es geht nur noch um den Heiligen Geist, Geistesgaben, Emotionen und die Erfahrung, das Erlebte steht auf einmal über dem Wort Gottes. Und da gibt es sicher auch ganz viel Missbrauch, gerade im charismatischen Bereich auch. Und da gilt, nicht überall, wo Heiliger Geist draufsteht, ist auch wirklich Heiliger Geist drin. Und da ist auch wirklich die Gefahr, weil es deutliche Widersprüche gibt zu den biblischen klaren Aussagen über den Heiligen Geist. Es gibt aber auch genauso das andere Extrem, dass wir den Heiligen Geist irgendwie komplett ignorieren. Er spielt fast keine Rolle. Und wie jemand sagt, auch nur Heiliger Geist, dann gehen schon die Alarmglocken an. Nach dem Motto, Hauptsache anticharismatisch. Aber das ist auch komplett verdreht, oder? Ich denke, das ist klar. Wir glauben hier an den dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alle drei sind Gott und nicht nur an den zweieinen Gott. Und Jesus nennt den Heiligen Geist eben auch den Beistand. Und es wäre völlig unvernünftig, das einfach zu ignorieren, diese Tatsache. Aber woher kommt das? Warum tun wir uns irgendwie so schwer damit? Vielleicht ist es schon rein sprachlich, das Wort Geist ist irgendwie eher ungewohnt. Das kennen wir im normalen Sprachgebrauch vielleicht eher so als Gespenst, wenn es irgendwie spukt, jemand hat Geister gesehen. Das ist irgendwie ein bisschen suspekt erstmal vom Begriff. Oder maximal kennt man es noch als Himbeergeist. Geist per se ist irgendwie nicht so richtig greifbar. Nicht so wie Vater und Sohn, Dankeschön. Vater und Sohn ist greifbar. Jeder hat irgendwie einen Vater und jeder weiß, was ein Sohn ist. Aber ein Geist... Ja, aber der Heilige Geist ist auch Gott und er ist Teil unseres dreieinen Gottes, an dem wir glauben. Und deswegen bin ich überzeugt, dass es sich lohnt, in Gottes Wort wirklich zu schauen, zu prüfen, was wirkt der Heilige Geist in uns und was nicht. Und das auch wirklich abzugleichen mit unserem Leben, mit unserem Alltag, mit Gott. Und deswegen möchte ich dich von vorne gleich mal ermutigen, einfach Vorurteile und vielleicht auch Berührungsängste ein Stück weit zurückzustellen zum Thema Heiliger Geist, wirklich das zu prüfen an Gottes Wort. Eine Sache möchte ich noch anmerken vorneweg, das Wirken des Heiligen Geistes ist unglaublich vielfältig, es ist ein Riesenthema und es ist eigentlich unmöglich, alle Aufgaben des Heiligen Geistes, alles Wirken des Heiligen Geistes in eine Predigt zu packen. Deswegen werde ich heute nicht alles vorstellen können, es wird sicher was fehlen, ich hoffe aber, dass ich die wichtigsten Dinge euch auch weitergeben kann. Ausgangspunkt für heute soll ein Vers sein aus 2. Timotheus. Das ist ja der Brief, den Paulus an seinen Zögling, an seinen Sohn nennt er ihn auch, Timotheus schreibt. Ein sehr persönlicher Brief, ein sehr enger Brief. Und er ist auch sehr ermutigend und ermahnend auch. Schon ein Stück weit wachrüttelnd auch. Ich denke, wir erinnern uns auch alle noch dran, die in den Hauskreisen sind. Es war ja auch Hauskreisthema lange Zeit, der 2. Timotheusbrief. Wir schauen uns heute 2. Timotheus 1, Vers 7 an. Hier erinnert Paulus den Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und hier wird schon enorm viel auch über den Heiligen Geist gesagt. Das ist, wir haben hier diesen Dreiklang, der Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Aber anfangen möchte ich erstmal mit was, was man im ersten Moment vielleicht überliest, was nur so ein bisschen zwischen den Zeilen steht. Der Vers fängt ja erstmal an mit einer Feststellung. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Erstmal möchte ich an der Stelle auch noch kurz anreißen, wer ist uns? Wer hat den Heiligen Geist überhaupt? Ihr seht schon, man kommt von einem ins nächste. Das möchte ich aber ganz kurz nur anreißen. Jeder echte Gläubige hat den Heiligen Geist. Jeder, der gerettet ist, jeder, der das Evangelium gehört hat und ihm geglaubt hat, der hat den Heiligen Geist. Jeder, der darauf reagiert hat, der Buße getan hat, umgekehrt ist und Frucht bringt. Wir erinnern uns an die Predigt von der letzten Woche über die Frucht des Heiligen Geistes. Entschuldigung, das war nicht über die Frucht des Heiligen Geistes, sondern über ich bin der Weinstock. Das war das Thema der Predigt und es ging auch ums Fruchtbringen. So. Dazu habe ich aus Epheser 1, Vers 13. Ich gucke, dass ich richtig bin. Ja, genau. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Es braucht also ganz offensichtlich kein extra Ritual oder irgendwas Mystisches, um den Heiligen Geist in der speziellen Art und Weise zu bekommen. Als du gläubig wirst, hast du den Heiligen Geist. So ist es. Genauso ist es aber auch umgekehrt. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann gehörst du nicht zu Gott. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Nicht jeder Mensch auf der Erde hat also automatisch den Heiligen Geist. Wie gesagt, ich wollte nur ganz kurz darauf eingehen, wer hat überhaupt den Heiligen Geist? Das ist natürlich die Grundlage dazu. Wenn du dir unsicher bist, ich möchte hier keine Verunsicherung stiften, aber wenn es einfach unklar ist, dann komm gerne auf uns zu, auf mich oder Ralf, auf die anderen Ältesten, auf Martin und Andreas. Ich denke, wir nehmen uns sehr gerne die Zeit, um das einfach zu klären. Ich denke, das ist in der Predigt schwer, diese Frage zu beantworten. Hast du den Heiligen Geist? Alle, die den Heiligen Geist haben, die haben ihn aber nicht nur einfach so, sondern wir sind, das lesen wir in unserem Vers, versiegelt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ein Siegel ist auch kein allzu modernes Wort heutzutage. Deswegen möchte ich kurz das erklären. Ein Siegel ist, kann man sagen, ein Echtheitszertifikat. Nur der echte Sender kann ein Siegel auch wirklich ausstellen. In dem Fall ist das natürlich Gott, der Vater, der den Geist gesendet hat. Und ein Siegel ist auch ein Schutzmerkmal, ein Schutzkennzeichen. Ein Brief, wenn ich da das Wachs drauf laufen lasse und das Siegel drauf drücke, dann ist dieser Brief geschützt. Keiner kann diesen Brief einfach aufreißen, ohne dass man es merkt. Und wer würde es wagen, ein Siegel des allmächtigen Gottes anzurühren? An anderer Stelle wird der Heilige Geist auch das Unterpfand genannt. Den Begriff kennt ihr sicher auch. Das ist quasi die Anzahlung. Eine Garantie, eine Sicherheit, das darf der Heilige Geist auch für uns sein. Und auch wenn wir die Begriffe sicher kennen, ist das was unglaublich Besonderes bei Gott. Das dürfen wir wirklich nie unterschätzen. Das ist unglaublich wertvoll. Im Alten Testament sehen wir nämlich, dass der Heilige Geist auch wieder weggenommen werden konnte. Da waren die Gläubigen nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sehen das bei König Saul. Er hatte den Heiligen Geist. Er war der gesalbte König. Aber er hat den Heiligen Geist auch wieder verloren, weil er Gott nicht mehr gehorcht hat. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 14. Und selbst David hat nach seinem Ehebruch mit Bathseba Angst davor, den Heiligen Geist zu verlieren. In seinem Bußpsalm, in Psalm 51, Vers 13, lesen wir, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und bei uns Christen im neuen Bund kann das nicht passieren, wenn wir wirklich bekehrt sind, dann sind wir versiegelt. Was ein Privileg, dass wir das wissen dürfen. Das ist echte Heilsgewissheit. Darauf können wir uns berufen. Aber es ist kein Siegel in dem Sinne, dass wir es wie so ein Schlüssel in der Tasche tragen. Den haben wir immer bei uns. Und wenn ich irgendwo rein will, dann nehme ich den Schlüssel in die Hand und schließe die Tür auf. Oder wie eine EC-Karte, wenn ich sie brauche. Hole ich sie und stecke sie dann wieder weg. Das wäre viel zu wenig. Gott geht noch einen Schritt weiter. Und wir sehen das im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Der Heilige Geist wohnt sogar in uns. Er ist nicht nur so da in meiner Hosentasche, sondern er wohnt in mir. Ist uns das wirklich bewusst? Der Heilige Gott in uns? Und das ist doch eine Riesenehre. Wow, Gott ist in uns, er wohnt in dir, weil er dir nah sein möchte. Er muss es nicht und hat es ganz sicher nicht nötig. Ich an seiner Stelle würde es nicht wollen, aber er will es. Gott wohnt in dir durch seinen Heiligen Geist. Das ist doch ein wunderbarer Zuspruch. Gott ist mit dir. Und er wohnt in dir. Das kann dir niemand nehmen. Dieses Siegel kann niemand aufbrechen. Gerade jetzt ist das doch was Besonderes, wenn wir uns einsam fühlen, weil wir nicht so in der Gemeinschaft sein können wie sonst. Und da darf ich dir zusprechen, zusagen, Gott ist dir so nah, wie es nur geht. Durch den Heiligen Geist in dir. Er wohnt in dir. Deswegen, genau deswegen, wird er ja auch der Beistand, der Tröster genannt. Und das dürfen wir gerade jetzt erfahren. Dazu hat Jesus uns den Heiligen Geist gesendet, als er in den Himmel aufgefahren ist. Aber ich denke, es ist auch nicht nur das, sondern ich bin überzeugt, dass wenn uns das wirklich bewusst ist, dass der Geist in uns wohnt, dann verändert uns das auch. Das macht was mit uns. Das hat Konsequenzen. Das muss Konsequenzen haben. Das verändert unsere Gottesbeziehung, unser Leben. Das ist eine ganz wichtige Grundlage für jeden Christ, zu wissen, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Und deswegen fragt Paulus das auch so direkt später im 1. Korintherbrief nochmal in Kapitel 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Ist euch das nicht klar? Wenn es euch klar wäre, würdet ihr anders leben, im Leib und im Geist. Und das gilt genauso für uns heute. Das ist quasi die Grundlage für alles Weitere, was ich euch heute auslegen möchte. Ohne das Bewusstsein, dass der Geist in uns wohnt, brauchen wir eigentlich gar nicht weiter über den Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht zu reden. Aber warum tun wir uns da so schwer? Und ich glaube, es ist ein Stück weit, weil es dem natürlichen Menschen in uns irgendwie unangenehm ist. Es kommt so ein bisschen rüber wie eine ständige Kontrolle. Wir wollen eigentlich nicht permanent beobachtet werden, dass jemand irgendwie in uns wohnt und immer mitguckt, immer dabei ist, bei allem, was wir tun, denken, fühlen, sehen. Und ich merke das so ein Stück weit im übertragenen Sinne auf der Arbeit auch. Wir machen momentan komplett Homeoffice und gibt's auch täglich haben wir Abstimmungen in den Meetings. Und da machen wir ab und zu die Kamera an, am Laptop, hier vorne ist sie, damit man sich sieht. Und so ein bisschen den sozialen Aspekt auch, ja, momentan. Dann nur von zu Hause, ist schon schade, so das Soziale geht verloren und dass man die Kollegen einfach mal sieht zwischendurch. Ich mache es aber auch immer, wenn die Meetings dann fertig sind, mache ich es auch immer aus. Da vorne ist extra so ein Schieberegler und dann schiebe ich den zu. Ich will das eigentlich nicht, dass mich permanent jemand durch dieses Ding da beobachtet. Und ich glaube ein Stück weit, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, können wir das doch auch auf unser geistliches Leben übertragen. Es gibt schon Bereiche, wo wir froh wären, wenn Gott es nicht sehen würde. Und vielleicht hoffen wir das sogar insgeheim. Aber hier gilt nicht, der liebe Gott sieht alles, sondern der Heilige Geist des allmächtigen Gottes wohnt in dir. Und ich denke, dann merken wir auch in bestimmten Situationen, dass vielleicht der Heilige Geist die Serie, die du gerade schaust, gar nicht sehen will. Oder wir merken, er findet es unerträglich, wie du umgehst mit denen, die dir am nächsten stehen, weil er in dir wohnt und alles mitbekommt. Und genau darauf zu reagieren, das wahrzunehmen und darauf zu reagieren, das umzusetzen, daran zu arbeiten. Genau das ist doch Nachfolge. Wir gehören nicht uns selbst, haben wir gelesen. Das ist bei Gott was Positives, was Gutes. Gott ist den neuen Bund mit uns eingegangen. Und ein Stück weit ist das auch wie eine Ehe, lebenslang. Gott will uns ganz. Es kann keine On-Off-Beziehung sein, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Er möchte dich verändern und du hast ihn nicht nur für dich. Und deswegen war es mir ganz wichtig, diese Grundlage erstmal zu legen. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch noch anschauen, was der Heilige Geist wirklich bewirken möchte. Und wir kommen zurück zu unserer Schlüsselstelle für heute im 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir lesen hier zuerst vom Geist der Kraft oder auch es ist nicht der Geist der Furchtsamkeit. Der Heilige Geist möchte uns stärken, er möchte uns Kraft geben. Die Kraft, die wir oft nicht haben im Dienst, in der Anfechtung. Und wir lesen das auch in der Bibel. Paulus betet in Epheser 3, Vers 16. Da betet er für die Epheser um Stärkung durch den Heiligen Geist. Er betet, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Und das können wir ganz konkret auch auf uns anwenden. Auch wir können Gott um Kraft durch den Heiligen Geist in uns bitten. Und lass uns das nutzen. Wie oft versuchen wir was aus eigener Kraft und scheitern kläglich dran. Gott möchte durch den Heiligen Geist der Kraft den inneren Menschen in dir stärken. Das ist doch was Wunderbares. Und nur der Heilige Geist, der in dir wohnt, kann auch den inneren Menschen stärken. Das ist vielleicht das, wo sonst keiner rankommt. Aber Gott kommt ran, weil der Heilige Geist in dir wohnt und dich von innen heraus stärken kann. Kleine Randnotiz an der Stelle. Man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen, den Heiligen Geist anzubeten und ihm die Ehre zu geben dafür. Das ist tatsächlich auch keine unberechtigte Frage, aber das müssen wir natürlich auch an Gottes Wort prüfen. Und Fakt ist, dass in der Bibel der Heilige Geist nirgends angebetet wird, obwohl er eigentlich Teil des Dreieinigen Gottes und damit auch Gott ist. Der Heilige Geist wird in Gottes Wort nicht angebetet. Es gibt kein explizites Verbot auch, das finden wir auch nicht in der Schrift, aber eben auch kein Positivbeispiel. Und ich glaube, das ist schon ein Stück weit die Frage, wann fängt diese ungesunde Überbetonung vom Heiligen Geist eben an? Ich persönlich möchte mich an die Schrift halten, möchte nicht den Heiligen Geist anbeten, sondern ich möchte quasi den Weg über Gott, über den Vater und den Sohn gehen, die auch ganz angebetet werden und auch eben Gott bitten um Kraft durch den Heiligen Geist in mir, so wie Paulus das auch getan hat, wie wir es hier lesen. Und das passt auch zu den Aufgaben des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will Christus verherrlichen und nicht sich selbst. Das macht Sinn, das sehen wir später auch noch. Also soweit ganz kurz der Exkurs zu dem Thema. Also der Geist der Kraft möchte uns stärken und wir dürfen Gott bitten, durch den Heiligen Geist gestärkt zu werden am inneren Menschen. Das ist eine unglaubliche Kraftquelle, die wir auch nutzen sollen. Im weiteren Sinne gehören zur Kraft, die der Heilige Geist uns schenken möchte, auch ganz konkrete Gaben, praktische Begabungen, Fähigkeiten. Und das sind die sogenannten Gnadengaben. Auf Griechisch heißt das Charisma. Daher kommt auch der Begriff charismatisch. Es ist ein bisschen schade, dass das irgendwie stellenweise als Schimpfwort genutzt wird, weil ja ein Charisma erstmal was Gutes ist, eine Gnadengabe. Wer will das nicht? Natürlich ist es aber auch nicht unbegründet. Wie schon gesagt, dahinter gibt es wirklich auch die Gefahr, wenn es nur noch um den Heiligen Geist geht, diese Überbetonung. Und dann wird auch einfach ungute Aussagen getroffen. Da sollten wir auch wirklich wachsam sein und es wie immer an Gottes Wort prüfen. Ja, aber es gibt sie. Es gibt die Gnadengaben. Ich möchte aber jetzt nicht allzu viel Hoffnung aufbauen oder keine Wünsche da wecken. Wir lesen es natürlich in 1. Korinther 12, aber ich werde heute darauf leider nicht eingehen. Ich habe wirklich mit mir gerungen, aber es ist unmöglich, das noch jetzt in diese Predigt reinzupacken. Wenn ich es nur halb anreiße, dann wirft es, glaube ich, mehr Fragen auf, als es wirklich löst. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Deswegen lest es einfach selbst, nehmt euch auch einen Kommentar dazu, 1. Korinther 12, da steckt auch Nummer 4 drin. Was ich allerdings rausgreifen möchte, das ist mir auch ein Herzensanliegen irgendwo, ist ein Vers, Vers 7 aus 1. Korinther 12. Da lesen wir, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also ganz klar, jede Gabe hat einen Nutzen. Das klingt erstmal trivial, ist aber gar nicht so ohne. Dieses Allgemeinen ist hier eingeklammert, weil es die Übersetzer ergänzt haben. Die meisten Übersetzer machen das aber. Also es geht um einen allgemeinen Nutzen. Und das bedeutet, eine Gabe hat einen Nutzen für die Gemeinde, zum allgemeinen Nutzen. Der Begabte hat die Verantwortung, auch die Gabe einzusetzen, und zwar in der Gemeinde. Gemeinde ist ja letzten Endes keine Konsumveranstaltung. Der Gottesdienst ist kein Konsum, wo wir konsumieren und dann wieder gehen, sondern wir sind ja in eine lebendige Gemeinschaft, in einen Leib gestellt, wo jeder eine Aufgabe hat. Und da gibt es so viele Bilder auch in der Bibel. Und ja, das ist so wichtig, dass wir das in unserem Herz haben, dass eben Gemeinde keine Konsumveranstaltung ist, damit wir die Gaben, die wir ja haben, zum eigenen Vorteil im Beruf verheizen können. Die Gaben sind für die Gemeinde, nicht für den Beruf. Und deswegen möchte ich ermutigen, da die Prioritäten zu prüfen. Wo liegen deine Prioritäten? Wozu hast du die Gaben? Ja, soweit, was der Geist der Kraft in uns und in unserer Gemeinde wirken möchte. Aber Gott möchte natürlich auch nicht nur uns, unsere Herzen oder auch unsere Gemeinde erreichen und stärken, sondern er möchte auch Außenstehende mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium erreichen. Und deswegen ist ein weiterer Bereich, wo wir den Geist der Kraft spüren können, wo der Geist der Kraft in uns wirken möchte. Natürlich das Zeugnis. Das ist ein ganz wichtiges Aufgabengebiet vom Heiligen Geist, wozu er uns befähigen und stärken möchte. Direkt bei der Ankündigung vom Heiligen Geist an Pfingsten sagt Jesus selbst in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Jünger bekommen an Pfingsten die Kraft, um Zeugen zu sein. Sie bezeugen Jesus als Herrn und Messias. Vorher sind sie in Jerusalem oder Judäa geblieben und waren eher schwach, waren total verunsichert. Und dann kommt der Heilige Geist und sie haben diese Kraft, vollmächtige Predigten zu geben, Gottes Wort zu verkündigen, selbst unter Verfolgung immer genau dahin zu gehen, wo sie vorher wissen, da werden wir verfolgt, da werden wir gesteinigt, da werden wir rausgeschmissen, aber wir gehen immer wieder rein in der Kraft des Heiligen Geistes, um Jesus Christus als Herrn und Messias zu bezeugen. Und genau das sehen wir, genau das passiert in der Apostelgeschichte und später immer wieder. Das Wort Gottes wird mit Vollmacht verkündigt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt uns das auch an ganz anderer Stelle für bestimmte Situationen, ganz persönlich, wo wir Zeugnis geben müssen, wenn wir unter Verfolgung stehen oder den Glauben verteidigen müssen. Dann lesen wir in Lukas 12, Vers 11, der Heilige Geist wird uns lehren, was wir sagen sollen. Die Stellen kennt ihr sicher auch. Und da dürfen wir wirklich uns auch drauf berufen. Wir dürfen gewiss sein, dass selbst unter Verfolgung Gott uns durch seinen Geist den Mut und sogar die richtigen Worte zum Zeugnis schenken wird. Wie Petrus vor dem Hohen Rat in der Apostelgeschichte 4, Vers 8, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen und er gibt in dieser Situation, wo er eigentlich Angst haben müsste und lieber sich ducken müsste und weglaufen müsste, ein vollmächtiges Zeugnis, eine geniale Predigt, die Christus verherrlicht. Und wir haben ja auch diesen klaren Missionsauftrag und Gott schenkt uns immer wieder die Kraft und das richtige Wort dazu, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere hat das auch schon erlebt. Wenn wir dem Missionsauftrag nachgehen, dann merken wir, wie weit wir mit uns kommen und wie weit wir mit Gottes Hilfe kommen. Und das darf uns eben auch Mut machen, dem Missionsauftrag wirklich nachzugehen. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben den Heiligen Geist, er wohnt in uns, er ist der Geist der Kraft, er stärkt uns, er schenkt uns Gaben zum Wohl der Gemeinde und er gibt uns Kraft zum Zeugnis. Aber es ist auch der Geist der Liebe, so lesen wir es in unserer Schlüsselstelle, in 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott ist Liebe und deswegen ist natürlich auch sein Geist, der Geist Gottes, der Geist der Liebe. Und das finde ich wunderschön ausgedrückt in Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist ein Vers, den ich immer mehr zu schätzen lerne, ist auch unser Trauvers. Ich mag den sehr. Und ich finde, der ist einfach genial. Der drückt das Wunderschöne aus. Allein, dass du den Heiligen Geist hast, ist der Beweis für die Liebe Gottes. Eigentlich waren wir alle Feinde Gottes. Jeder von uns. Ich war ein Feind Gottes. Auch wenn ich eigentlich denke, nichts so wahnsinnig Schlimmes gemacht zu haben. Und umso größer ist doch der Liebesbeweis, dass wir von Gottes Feinden zu seinen Kindern geworden sind, dass er uns in seine Familie berufen hat. Und das bezeugt der Heilige Geist in uns. Er erinnert uns daran, dass wir Gottes Kinder sind. Gott gibt dir auf seine Liebe sein Siegel. Das kann dir niemand nehmen. Und du darfst gewiss sein, Gott liebt dich. Seine Liebe ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Später in Römer 8 wird es nochmal weitergeführt. Da wird der Geist auch der Geist der Sohnschaft genannt. Und er gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er bezeugt das. Und wir sind in Gottes Familie aufgenommen, versöhnt mit ihm. Und manchmal müssen wir wirklich daran erinnert werden, gerade wenn es vielleicht mit der irdischen Familie nicht so läuft, wie es eigentlich sollte. Und dann darf ich dich durch den Heiligen Geist erinnern. Du bist Gottes Kind mit Siegel. Das möchte der Heilige Geist in dir bezeugen. Und dass die Liebe ausgegossen ist in dein Herz, das können wir uns auch ein Stück weit bildlich vorstellen, wie eine Schale, die gefüllt wird, wo ich was reingieße und die wird immer voller mit Gottes Liebe. Und irgendwann läuft sie über, irgendwann fließt Gottes Liebe über aus meinem Herzen und es hat eine Auswirkung auf andere. Beispielhaft möchte ich da ganz kurz nur die Frucht des Geistes eben auch nennen. Aus Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist natürlich jetzt eine lange Liste von Eigenschaften, auf die müsste man auch nochmal gesondert eingehen. Aber ich möchte einen Punkt hier hervorheben und vielleicht habt ihr das auch schon gesehen hier. Ich habe ein bisschen getrickst am Text. Wir sehen hier, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt. Und so kann man, manche interpretieren das auch, manche Ausleger interpretieren das so, dass das so gemeint ist. Die Frucht steht im Singular hier. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe und die äußert sich dann in den ganzen Eigenschaften, die hier genannt werden. Und das sind letzten Endes alles Eigenschaften, die sich auch auf andere beziehen. Also es ist recht langweilig für mich alleine Freude zu empfinden, wenn ich das nicht teilen kann, wenn ich das nicht weitergeben kann, andere ermutigen kann dadurch. Es ist recht sinnfrei für mich alleine Friede zu empfinden, das ist natürlich auch schön, aber auch Frieden zu stiften, selig sind die, die Frieden stiften, das zu teilen. Und das kann man auf alle diese Eigenschaften auch anwenden. Es geht letzten Endes um den Nächsten. Und das möchte der Heilige Geist auch durch die Liebe in dir bewirken, für andere. Und letzten Endes schließt sich da auch ein Stück weit der Kreis wieder zum Zeugnis. Auch das dient zum Zeugnis auf Christus, auf seine Liebe, dass wir Gottes Liebe weitergeben an andere und sie dadurch den Vater im Himmel preisen. Ja, und damit möchte ich auch schon zur dritten Eigenschaft kommen, zur Zucht, der Geist der Zucht. In anderen Übersetzungen wird dieses Wort Zucht auch übersetzt mit Besonnenheit oder Selbstbeherrschung. Bei Zucht, wenn wir mit dem Wort überhaupt irgendwas anfangen können, klingt das vielleicht erstmal negativ. Züchtigung. Aber bei Gott ist es was Gutes. Bei Gott ist es was Wunderbares. Es gibt so viele Worte, die eigentlich bei Gott was Gutes sind, aber in der Welt was irgendwie Schlechtes. Zucht, Reich, Geist irgendwie auch. Also irgendwie ist allein die Sprache schon ein Unterschied zwischen christlicher Sprache und weltlicher Sprache. Deswegen wollen wir uns da an Gottes Wort halten und Zucht mit was Positivem assoziieren bei Gott. Und in Sprüche 3, Vers 12 lesen wir das auch. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Gott hat dich gern und deswegen möchte er dich züchtigen. Und wir haben den Geist der Zucht, so lesen wir es da. Er lehrt uns, er ermahnt uns und erinnert uns an Gottes Wort. Und das ist auch schon im Alten Testament der Fall. Da lehrt der Heilige Geist, er redet durch die Propheten zum Volk zur Züchtigung. Aus Micha 3, Vers 8, ich aber bin, da redet Micha, ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, vor Recht und Stärke, dass ich Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann. Also Micha ist hier voll Kraft, voll Geist des Herrn, um Sünde aufzuzeigen. Und natürlich geht es hier nicht darum, nur es aufzuzeigen, den Finger in die Wunde zu legen, sondern es ist, auch in Micha steckt schon eine Warnung zur Umkehr, zur Rettung dahinter. Es geht nicht zu sagen, du hast was falsch gemacht, sondern hey, Achtung, wach auf. Wenn ich nicht merke, dass ich mit Vollgas auf eine Wand zufahre, dann werde ich nichts ändern. Und dann werde ich hinterher sagen, warum hast du nichts gesagt? Und genauso wirkt auch der Geist Gottes heute. In Johannes 15, Vers 8 sagt Jesus selbst über den Geist, und wenn jener kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Ja, hier steht die Welt, er wird die Welt überführen. Und das ist natürlich erstmal, bezieht sich das auf Ungläubige. Also kann man schlussfolgern, eigentlich sind wir alle hier, nur hier, weil der Heilige Geist schon vor unserer Bekehrung Schuldbewusstsein gewirkt hat, uns überführt hat. Er hat uns die Notwendigkeit der Errettung gezeigt. Ich kann letzten Endes nicht gerettet werden, wenn ich gar nicht weiß, was die Gefahr ist oder wovon ich gerettet werden soll. Und das lesen wir ja auch. Durch die Sünde habe ich keine Gerechtigkeit vor Gott und dadurch keine Chance im Gericht. Davon hat mich der Heilige Geist überführt. Jetzt reicht allerdings diese Erkenntnis allein auch nicht aus. Und deswegen lenkt der Heilige Geist auch immer auf Christus, eben den Einzigen, der uns aus genau dieser Situation retten kann. In Johannes 16, Vers 14 sagt Jesus über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und das gilt natürlich für uns Christen. Ganz oft finden wir das auch in Gottes Wort. Das ist wirklich die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Er lehrt und erinnert an Jesu Worte. Er gibt Zeugnis von Christus. Er verherrlicht und verkündigt Christus. Und er schenkt auch Bewusstsein, was Gott uns geschenkt hat. Er lenkt auf Christus als Retter und Erlöser durch auch das Überführen von Sünde. Und deswegen, wie gesagt, macht es wirklich eher wenig Sinn, den Heiligen Geist zu preisen oder ihn zu ehren. Ihm geht es um Christus. Er will Christus verherrlichen und nicht sich selbst. Er lenkt auf Jesus Christus als Retter und Erlöser, aber auch auf Jesus Christus als Herrn, als der, dem wir nachfolgen wollen, der, dem wir gehorchen wollen, damit wir ihm ähnlicher werden. Und ja, wie genau macht er das? Wie genau lehrt er uns? Ich denke, es ist klar, durch die Bibel, durch Gottes Wort. Der Heilige Geist hat ja auch die Bibel, die Worte, die da stehen, inspiriert. Es ist das Wort Gottes. Und da können wir ja jederzeit nachlesen, was Jesus oder Christus gesagt hat, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament natürlich. Und nur dort können wir auch Gott kennenlernen. Unsere eigenen Gedanken täuschen uns viel zu oft, wer oder wie Gott wirklich ist. Nur in der Bibel können wir herausfinden, wer Gott ist und was er wirklich von uns möchte. Aber auch das ist natürlich kein Selbstläufer. Wir sind nicht durch den Heiligen Geist quasi programmiert, darauf nur noch Gutes zu tun. Der Geist Gottes kann uns natürlich nur an das erinnern, lehren und ermahnen, was wir auch schon gehört haben oder gelesen haben. Und natürlich ist es unsere Verantwortung, dann ein Stück weit auch im Wort zu bleiben und beständig mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, unser Herz und unsere Gedanken zu füllen mit Gottes Wort. Es ist nämlich so, unser Herz wird gefüllt, egal wie. So oder so wird dein Herz jeden Tag gefüllt mit dem, was du siehst, was du sagst, was du tust. Und du bestimmst, mit was dein Herz eigentlich gefüllt wird. Und der Heilige Geist wirkt auch schon, denke ich, während dem Bibellesen oder während dem Gottesdienst. Er ermutigt dich durch das Wort Gottes, er überführt dich, fordert dich heraus, stärkt dich. Und mein Gebet ist, dass das jetzt gerade passiert, während du diese Worte hörst, dass ja, durch diese Predigt oder besser noch durch jede Predigt der Heilige Geist in dir wirkt, Christus verherrlicht wird, er dich lehrt, dich überführt. Und ich glaube, wenn wir wirklich sonntags mit dieser Herzenshaltung, mit dieser Bereitschaft verändert zu werden, mit diesem Wunsch, dass der Heilige Geist uns überführt, uns lehrt, hier in diesen Gottesdienst, in diese Räume kommen. Und dann werden wir auch wirklich verändert. Das lohnt sich, mit dieser Geisteshaltung, mit dieser Herzenshaltung hierher zu kommen. Und das gilt natürlich auch für den Alltag. Auch da möchte uns der Heilige Geist erinnern, ermahnen, ermutigen, trösten, damit wir das praktisch umsetzen und wachsen in der Heiligung. Ich denke, auch ein Teil, wie das geschehen kann, ist durch das Gewissen, dass ich merke, das, was ich gerade tue, ist vielleicht nicht so gut. Oder durch die Gedanken, dass ich spontan an einen Bruder oder eine Schwester denke und einfach eine Ermutigung, einen Bibelvers oder einen Anruf, oder es gibt so viele Möglichkeiten, das weiterzugeben. Natürlich sollten wir immer prüfen. Nicht alles, was mir gerade in den Kopf und in den Sinn kommt, ist vom Heiligen Geist. Also auch da natürlich immer an Gottes Wort prüfen. Ich denke, das ist auch klar. Da sollten wir auch mit einem gesunden Menschenverstand und vor allem mit einem geistlichen Verstand rangehen und das prüfen. Aber wenn wir es geprüft haben und es für gut empfunden haben und an Gottes Wort abgeglichen haben, dann sollten wir es natürlich auch tun, dem nachgehen, darauf reagieren. Ja, damit möchte ich zum Abschluss kommen für heute und nochmal das kurz zusammenfassen, anhand nochmal von unserem Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Wenn du Christ bist, dann hat dir Gott den Heiligen Geist gegeben. Du hast ihn, du bist versiegelt mit ihm. Ein Siegel Gottes kann niemand aufbrechen. Er wohnt in dir, er ist immer dabei. Egal, was du machst, tust, fühlst, denkst, er ist in dir, er wohnt in dir. Und das ist was Gutes. Er ist auch, der Heilige Geist ist auch der Kraft, der Geist der Kraft und nicht der Furchtsamkeit. Er stärkt dich. Er schenkt dir Gaben zum Wohl der Gemeinde und er gibt dir Kraft zum Zeugnis. Und er ist auch der Geist der Liebe. Die Liebe ist, Gottes Liebe ist ausgegossen in dein Herz, für dich und auch für andere. Das darf überfließen. Und er ist auch der Geist der Zucht. Das ist was Gutes. Er zeigt auf Christus. Er lehrt und ermutigt und ermahnt dich. Und sei dir dessen einfach bewusst, was er in dir und mit dir wirken möchte, und hör auch drauf. Du hast ihn nicht umsonst. Und ich denke, das ist auch genau gemeint damit, im Geist zu wandeln. Das ist so eine ganz schwere Formulierung. Was bedeutet das? Ich glaube, das steckt da ein Stück weit mit drin. Das lesen wir in Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und das ist kein Automatismus. Das funktioniert eben nicht, wenn wir den Heiligen Geist ignorieren oder aus Angst oder falscher Vorsicht erstmal auf Distanz gehen. Und die Bibel warnt uns auch ein Stück weit davor, eben den Heiligen Geist zu betrüben. Ich denke, das kann auch ein Punkt sein, wenn wir den Dingen nicht nachgehen, auf das, uns des Wirkens des Heiligen Geistes, was er in uns tut, nicht bewusst sind, dann betrüben wir ihn irgendwie auch. Wenn er uns von Sünde überführt und wir ignorieren das, ja, dann nicht gut. Und ich denke, das kennen wir alle. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir das nur zu gut, dass wir den Heiligen Geist ignorieren, nicht auf ihn hören und ihn dadurch betrüben. Ja, und deswegen möchte ich euch mit dieser Predigt hoffentlich ermutigen. Lasst uns, und mich genauso, lasst uns im Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht wandeln, weil er in uns wohnt. Amen.